Herzlich willkommen bei Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Nach dieser langen, langen Sommerpause haben wir nun eine neue Staffel vor uns, die Staffel 7. Und weiterhin, auch in Staffel 7, bin ich nicht alleine auf dieser Reise hin zu Staffel 9, hin zum Ende von Staffel 9, sondern habe weiterhin Konstantin bei mir. Heute schon wieder gemeinsam vor Mikro. Ich glaube, es wird zur neuen, normalen Aufnahmesituation.
Ja, damit sind wir doch sehr einverstanden mit diesem Konzept, ja. Mit dieser neuen Aufnahmesituation. Voll verrückt, Staffel 7, das ist jetzt echt schon das Schlussdrittel, in dem wir uns befinden. Ne? Also klar, ich glaube, jetzt ist es halt so, dass es 16 Folgen öfter gibt, deswegen ist so ein bisschen, es ist ein bisschen so wie fast 4 Staffeln am Anfang, aber jetzt, wo du das sagst, wird es einem nochmal so richtig bewusst. Wir sind ja jetzt sozusagen bei dem, was jetzt kommt, sind wir so ein bisschen so beim Herzstück von dem, was ich damals so angeschaut habe. Das war damals meine intensive Kleist-Phase, die so rund um mein erstes Staatsexamen lief. Von daher freue ich mich, auch diese Folge mit dir zu besprechen.
Genau, Staffel 7 hat wieder 16 Folgen. Davon haben wir jetzt die erste gesehen, nämlich die Folge Reine Nervensache. Gibt ja auch einen Film mit Robert De Niro und Billy Crystal, der so heißt. Ein ganz lustiger
Film. Von Scorsese oder...
Ich weiß gar nicht, von wem der ist, aber es ist so eine Mafia-Komödie. Also mit von De Niro spielt im Grunde so einen Mafia-Typen, so einen Mafia-Boss, der aber ständig an Angstzuständen leidet. Und dann halt von Billy Crystal, der, glaube ich, irgendwie eigentlich ein Autoverkäufer ist oder Therapeut oder so, wird er irgendwie beraten. Und das ist eigentlich ein ganz lustiger Film.
Und hier, wer hat die Rolle des Robert De Niro in dieser Folge bekommen?
Schwierig.
Kann man schwer sagen, ja.
Am ehesten Christian wahrscheinlich.
Stimmt.
Ja, natürlich neue Staffel, neuer Vorspann. Mit jetzt ganz dynamischen Bildern. Ich habe scherzhafterweise zu meiner Freundin gesagt, jetzt haben die öffentlich-rechtlichen PowerPoint entdeckt. weil das halt so mit so Rahmen und so Überblenden und so ganz dynamisch wirkt. So eine Mischung aus für die Kamera posieren und dann einigen Bildern aus der Serie. Tatsächlich aber, glaube ich, nur 3 Namen im Vorspann genannt. Nur Frances Fulton Smith, die Christina Artenstedt, die neu ist.
Ja.
Und den dritten habe ich vergessen. Und dann die anderen viele Gesichter, aber nicht unbedingt die Namensnenner.
Ja, ja. Stimmt.
Und dann viele Namen von den Mitspielenden dann eben so in diesen Credits, während die Szenen schon laufen.
Ja, ich finde aber generell ja ganz gut, also dass sich der Vorspann bildlich ändert, finde ich gut. Dass sich die Intro-Musik nicht ändert, finde ich aber auch sehr gut. Ich weiß zum Beispiel bei Alf früher, da gibt's auch so einen ganz krassen Saxophon-Anfang und der wurde irgendwann geändert. Ah. Und ich finde, dass das Alleinstellungsmerkmal, also dass klar ist, es gibt so ein Intro, finde ich immer muss bleiben. Ich finde, genauso wie es beim Tatort ja so ganz klar ist, da gäbe es einen Aufschrei, wenn es da eine Änderung gäbe. Und ich finde so, die Melodien müssen eigentlich immer die gleichen bleiben.
Mm. Gut.
Ja, wenn wir darüber jetzt schon lange reden, dann wird es eine sehr lange Folge.
Das sind wir ja gewohnt mittlerweile. Mm. Dann würde ich sagen, steigen wir ein in die Folge 1 der 7. Staffel, Reine Nervensache. Oh, jetzt singt mal Konsti. Mir ist euch mal aufgefallen, dass ich den Witz sehr oft mache, also die letzten paar Male.
Ja, ist mir auch aufgefallen. Ja. Ich habe Angst, dass wir... Aber bei dir kriegen... Achso, du bist ja eh GEMA-frei, von daher kannst du das nicht machen.
Genau.
Wenn es GEMA wäre, könnte es nur ich machen.
Genau.
Damit es keinen Ärger gibt.
Ja, stark genug verfälscht. Ja, wir sehen als erstes die Familie so ein bisschen den Haushalt schmeißen. Christian kocht, Paul putzt. Und man sieht auch kurz einen Blick auf einen Putzplan, also da gibt es ganz genaue Absprachen. War ja auch angekündigt worden von Christian, dass die Kinder sich mehr im Haushalt beteiligen müssen, weil Anna ja auszieht.
Ja, das lassen wir mal unkommentiert.
Und Pivi und Anke ziehen oben gerade in die Dachwohnung ein und haben jetzt ihr Baby ja bekommen. Es ist nicht viel Zeit vergangen, ne? Also das Baby sieht nicht aus, als wäre es viel älter als 1.
Nee, also muss innerhalb des Jahres nach Ende Staffel 6 passiert sein, würde ich sagen.
Ja. Also da ist dann doch erstaunlich, dass Christian, nee, dass Michael und Lisa in der Zwischenzeit, wo sie in der letzten Folge noch von einem zweiten Kind gesprochen haben, jetzt komplett auseinandergegangen sind.
Zwei ist auch eine schöne Zahl.
Ja. Ja, Pauls Schauspieler ist der gleiche geblieben, Julian König. Das erste Mal, glaube ich, dass Paul sich rüber gerettet hat in der neuen Staffel, oder?
Ach, wirklich?
Bin ich ganz sicher, aber...
Aber du kannst recht haben, ja.
Ja.
Stimmt, sonst war es ein kleines Kind, das irgendwie kein... Also sonst waren es namenlose Kinder, aber es waren verschiedene.
Ja, und dann der Blonde, der dann auch Text hatte, wo ich jetzt vergessen habe, wie der hieß. Und dann war es Julian König.
Ja.
Und jetzt ist es weiterhin Julian König. Ja, und Paul soll Anke und Pivi holen zum Essen. Und Pivi will sofort runterstürzen zum Essen. Aber Anke stellt nochmal klar, dass sie nicht vom Kleist-Clan absorbiert werden will. Das hier ist unsere eigene Wohnung und wir haben einen eigenen Schlüssel, sonst ziehen wir wieder aus. Also sie will anders als Lisa nicht, dass es so eine Wohngemeinschaft wird, sondern dass sie oben schon ihre eigene Welt haben und nicht irgendwie das wie einen großen Haushalt schmeißen. Aber sie haben dennoch Hunger und gehen runter. Und später war das Essen dann ein voller Erfolg, alle fanden es lecker. Und der Alltag holt die Familie ein, denn Christian kriegt einen Anruf, er muss sofort irgendwo hinkommen. Nina ist vielleicht krank und Paul gibt Christian die Adresse. Und das Baby von Anke und Pivi schreit auch, also auch da, ja, Essen vorbei, Ruhe vorbei.
Und Christian, muss man sagen, hat auch auf jeden Fall seine Sucht überwunden, denn es gibt schon mittags ein Glas Rotwein.
Ah.
Also das scheint kein Problem mehr zu sein. Aber dann natürlich sofort die erste Frage, wie verhält es sich, also ich mag diese Intro-Szene ganz gerne, also die hat ja so eine etwas motivierte Musik und man sieht Michael mit dem Auto irgendwie nach Eisenach wieder reinfahren und so ein bisschen fährt ja der Zuschauer auch wieder nach Eisenach sozusagen, also man sieht so in seiner Collage die verschiedenen Leute, was sie machen und muss jetzt ein paar Änderungen, sieht man, hier Pivi Anke ziehen oben ein und dann auch diese Geschichte mit Michael, die glaube ich jetzt noch nicht direkt, sondern es wird einem kurze Zeit später erst klar. Ich würde es, sollen wir es später besprechen oder jetzt, die Trennung?
Lass es uns gleich machen, wenn wir da in der Küchenszene sind.
Ja, aber grundsätzlich mag ich diesen Anfang, es hatte irgendwie was Schönes von Heimkommen.
Ja, man kam gut rein auch in die Folge. Ich glaube, ich habe das erste Mal Pause gedrückt bei 11 Minuten oder so. Mhm. Also ich konnte gut mitschreiben. Dann sind wir bei Nina, sie liegt krank auf dem Sofa und Christian schaut sich das an. Sie hat schon seit ein paar Tagen Fieber, 39,1, und hat auch einen entzündeten Hals und Kopfschmerzen. Die Mutter soll Halswickel machen mit Quark und sie soll stündlich mit Salzwasser oder Aloe Vera Saft gurgeln und außerdem Tee oder Saft trinken, aber nichts zu Zuckerhaltiges. Und die Mutter freut sich sehr, dass Christian nicht sofort irgendwelche Medikamente verschreibt. Und Christian meint, ja, Hausmittel sind altbewährt. Man muss nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Man sollte auch nicht mit Spatzen auf Kanonen schießen. Und sollte sich was verschlechtern, dann kann sie wieder anrufen. In der Praxis ist das Namensschild von Lisa Kleist so ein bisschen abgeblichen. Mhm. Also man sieht draußen so diese Gemeinschaftspraxis, Peter Kleist, Pivi, dann Lisa Kleist und Christian Kleist. Aber Lisa Kleist ist so ein bisschen weißer und so. Also es ist so irgendwie versucht worden, diesen Namen so ein bisschen zu löschen. Und ein junger Herr Busch hat einen Termin. Noah scheint ganz beeindruckt von dem zu sein. Im Nebensatz erfahren wir, dass am kommenden Montag Pivi wieder anfängt. Solange ist Christian tatsächlich jetzt hier alleine in der Praxis mit Hatzfeld. Und Susi fragt Nora, Bezug nehmend auf diesen Herrn Busch, ob das der Typ aus der Unterhosenwerbung ist. Da musste ich wieder dran denken, was wir, glaube ich, war es letzte Folge, wo wir diese starke Frauenszene gelobt haben und dieselben Autoren sind in der Lage, so eine Szene zu schreiben wie zwei, mittelalte Frauen, die irgendwie so, oh, ist das der Typ aus der Unterhosenwerbung?
Genau, wie heißt noch die Regel, das
Gesetz? Bechdel-Test, Bechdel, ja.
Ja, genau, ja. Also auch hier das einzige Thema ist wieder heiße Männer.
Ja. Naja, und ich glaube, Susi sagt, sie würde nicht von der Bettkante stoßen.
Hm. In dem Fall muss man ihn aber zugutehalten, dass es noch einen kleinen dramaturgischen Sinn hat. Dass sozusagen jetzt gleich ist ja diese Diskussion, jemand, der so für alle so einen schönen Eindruck macht, also sozusagen erstmal so werbehübsch ist und dann aber so ein großes gesundheitliches Problem verstecken muss. Bei der letzten Mal, wo wir es angesprochen hatten, da war es wirklich sinnlos, weil das war einfach nur so eine Zwischenszene. Ach, den Typen werde ich nicht nochmal wieder treffen. Das hatte gar keinen Sinn.
Nora Eitan am Telefon sagt dann auch, Frau Dr. Kleist wird nicht zurückkommen und... Eine Frau Ewald hat ein Bewerbungsgespräch als Ersatz für Lisa. Aber noch nicht heute, sondern demnächst.
Das, Frau Ewald kann auf jeden Fall keinen vollen Terminkalender haben. Weil es ihm aufgefallen, für was sie den Termin bestätigt hat.
Nein.
Frau Ewald hat den Termin bestätigt. Christian sagt, für wann denn? Na, für wenn sie aus Weimar wieder zurück sind vom Kongress. Was ist denn das für eine Terminbestätigung? Also dann hat sie ja immer Zeit, oder was? Also Martin, wenn du wieder zurück bist, den Termin bestätige ich. Dann bin ich da. Also irgendwie, den Termin fand ich voll unlogisch. Es sollte erzählt werden, ah, Christian ist demnächst auf einem Kongress. Ja. So, aber das fand ich war ein bisschen ungelenk.
Okay. Wir sehen Yannick, unseren lieben Freund.
Damit
Sonderdahlmann für Clara. Yannick füttert Clara so mit Schokocreme und die soll irgendwie raten, was es ist, was er ihr in den Mund steckt. Wortspiel intendiert. Und es ist Marmelade dabei und sie soll dann die Sorte raten und sie redet irgendwas von Erdbeere, aber es ist Kirsche. Ist auch alles nicht wichtig. Yannick muss los zur Berufsschule. Hat das Abi nicht geschafft wahrscheinlich.
Ah, ja, oder er ist einer von denen, die es richtig machen und nicht diesen ganzen Studiumsquatsch auf sich nehmen.
Ja, da kann auch sein, ja. Und Anke kommt aus der Tür und fragt Clara nach Kaffee, weil ihr Kaffee oben alle ist und sie kriegt welchen. Aber Clara ist bestehend darauf, dass sie dann welchen nachkauft. Denn Anke etablierte die Regeln von wegen getrennte Haushalte, aber holt sich dann Kaffee aus der Wohnung.
Wir erfahren ja auch, dass Clara Musikpädagogik studiert.
Ja.
Weil ich glaube, er sagt, musst du nicht auch zur Uni? Und sie sagt ja dann ja, warum, bringt doch eh nichts. Musikpädagogik war halt einfach ein Griff ins Klo.
Ah, okay, das habe ich gar nicht so genau verstanden.
Okay, weil das heißt sozusagen, sie ist auch einen Schritt weiter, bleibt aber auch anscheinend im Haushalt sozusagen. Also ist jetzt nicht auf der Suche nach irgendwie einer eigenen WG oder so. Also es schon betrifft schon echt alle Kleists, dass die echt sehr aneinander hängen.
Du weißt es ja wahrscheinlich, aber das klingt für mich so ein bisschen so wie, das ist jetzt so das, wie Lisa, was hat sie studiert? Germanistik oder irgendwas oder Literaturwissenschaft. Das klingt so wie der erste Schritt, bevor sie dann den richtigen Beruf nimmt. Also Musikpädagogik klingt so abstrakt für eine Figur, dass es wahrscheinlich für mich so wirkt, als wäre das einfach nur die Vorbereitung, dass sie das hinschmeißt und dann Ärztin wird oder oder was auch immer.
Ja, würde passen, weil Musikpädagogik auch nichts ist, wo man sonst was erzählen kann. Es gibt sonst so nichts, keinen Strang irgendwie, der mit der Familie sonst zu tun hat oder irgendwie, ich glaube, man hat hier halt einfach noch ein bisschen das aufgenommen mit dieser Bandgeschichte, oder? Dass sozusagen irgendwas mit Musik. Obwohl ja die musikalische Erzählung schon auserzählt ist so ein bisschen. Dass man jetzt nochmal einen Plattenvertrag macht, wäre unrealistisch.
Ja.
Mal gucken.
Vielleicht wird sie sowas wie Mike Maska, so ein Agent. So.
Stimmt, vielleicht engagiert er sie. Was mir aber übrigens gefällt, es gibt eine Sache, die Clara hier macht, die sie gut macht und die ich gar nicht kann. Sie sagt zu Anke ja so dieses, ey, aber Anke, zurückbringen, ja? Und das tut sie bestimmt, aber schon freundlich. Ich kann nicht freundlich Anweisungen geben, weiß ich nicht, ob dir das mal aufgefallen ist. Ich bin immer entweder betont freundlich oder es käme so ein Tick zu hart. Martin, lass den Computer einfach hier stehen. So, so, aber ich kann nicht so diese Art von bestimmt freundlich sein, fällt mir immer, also muss ich immer ein bisschen mich anstrengen.
Ich find's immer lustig, was mir bei dir immer auffällt, ist deine Formulierung, wenn man einen Bus kriegen muss oder so, ist immer, wir müssen gucken. Und es ist mir irgendwann mal aufgefallen, in Bremen war das noch, dass wir irgendwie uns verzettelt haben und so weiter. Und du dann so, das zweite Mal an dem Tag, so, jetzt müssen wir aber wieder gucken. So. Und ich so, ah ja, okay, wir müssen los. So.
Ja, damit versuche ich so ein bisschen umzuformulieren, dass ich das nicht sonst so gut betont kriege.
Wir müssen los, Martin, wir müssen los. So. Der Bus fährt ohne uns. So. Ja, wir müssen kurz gerade das mal gucken. So, Herr Busch. Ich glaube, der heißt Martin mit Vorname. Martin Busch. Ist lustig, weil ich kenne einen Matthias Busch. Aber, ja.
Der Sohn.
Genau.
Der ist der Unterhosenwerbung.
So, der braucht Hilfe mit einem geschwollenen Augenlid. Oder das Augenlid, das ist so nach unten geklappt. Also er kann es nicht öffnen. Es ist schmerzlos, aber ja, diese Muskel... Sache kann er nicht kontrollieren. Und Christian will nicht spekulieren. Es kann dafür mehrere Gründe geben. Und Herrn Busch ist wichtig, dass sein Gesicht sein Kapital ist, weil er ist Model. Auch hier in Unterwäschewerbung, wie wir wissen. Und Christian macht erstmal zahlreiche Tests und Fragebögen mit dem jungen Mann. Dann klingelt Clara bei einer uns noch unbekannten Wohnung. Aber oben am Fenster erscheint Inge. Und Clara betritt die Wohnung. Inge sagt, es ist offen. Und wir sehen ganz viele Umzugskartons, also die beiden älteren Herrschaften ziehen wieder ein. Ich glaube sogar, das war dieselbe Kulisse wie in der anderen Folge, wo sie kurz da waren. Das kam mir irgendwie bekannt vor, dieses Wohnzimmer. In jedem Fall braucht Clara Hilfe, aber von nebenan gibt es erstmal ein paar Flüche von Bernd, weil er ein schlechter Handwerker ist. Er baut gerade irgendein Regal zusammen und kriegt das irgendwie nicht so ganz hin. Und Inge meint oder kommentiert zu Clara, Marokko wäre sehr einsam und das ging gar nicht auf Dauer. Da habe ich hier in Klammern ein bisschen besserwisserisch geschrieben. Zum Glück hat sich ihre tödliche Allergie aufgelöst.
Ja, irgendwie musste man, da merkt man, dass es jetzt, also sie nach Marokko zu schicken unter dem Vorwand dieser Allergie war schon auch, ist schon ein bisschen komisch, dass sie jetzt so zurückkommt. Also wird ja gleich nochmal thematisiert, aber irgendwie so ganz stimmig ist es nicht.
Meinst du, es hat damit zu tun, dass mit Lisa jetzt noch eine Person raus ist aus der ursprünglichen Besetzung, dass sie gesagt haben, okay, wir brauchen aber jetzt irgendwie immer noch das Bekannte, weil sonst haben wir wirklich nur noch neue Leute?
Ja, stimmt. Sonst wird es langsam irgendwie so ein bisschen sehr eng. Boah, da kennst du dich ja mehr aus mit. Also ich frage einfach zurück, glaubst du es? Du kennst dich mehr in der Filmbranche.
Ich könnte es mir vorstellen, dass man halt so ein bisschen diese bekannten Gesichter zurückbringen wollte. Ich meine, wir waren ja bekannt mit Helmut Kraus. Mhm. Und der hat auch erzählt, dass er bei Löwenzahn irgendwann nicht mehr so richtig dabei war. Und das hatte auch irgendwelche versicherungstechnischen Gründe. Weil es irgendwie so war, dass er in ab einem gewissen Alter halt, dass es immer teurer wurde, das ist das Halbwissen, aber dass es immer teurer wurde, ihn halt sozusagen zu versichern für die Zeit des Drehs oder so. Und dass es deswegen oftmals eben kleinere Sachen waren, die er denn, also er hatte dann nicht mehr alle Folgen, sondern nur noch vier oder so. Mhm. Und Walter Plate und Uta Schorn sind wahrscheinlich in einem ähnlichen Alter wie Helmut zu der Zeit. Und vielleicht lag es auch daran, aber bei Helmut war auch so, dass er dann irgendwann doch wieder mehr im Einsatz war. Also, dass man ihn dann irgendwann doch wieder für 10 Folgen hatte oder so, dass es dann doch vielleicht zu wenig war. Okay. Also, vielleicht hat man sich so ein bisschen besonnen, okay, wir bauen sie wieder ein.
Ja, ich finde es aber, also was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob man es schon so deutlich rausgesehen hat, wie nah die jetzt wohnen, ne? Die wohnen ja wirklich auf der anderen Straßenseite.
Ah,
also, und das finde ich schon so ein bisschen verrückt, weil ich weiß nicht, wie viel Geld Inge gemacht hat mit ihrem Café. Und ich weiß auch nicht, ob wie es Bernd hat, aber die haben auch so jetzt so eine ähnliche Villa.
Na, Bernd lebt wahrscheinlich immer noch von den Bezügen von seiner Bürgermeister.
Ja, stimmt.
Jedenfalls braucht Clara Hilfe beim Marmeladekochen. Und da hat Inge ganz tolle Rezepte. Also ich glaube, da ist sie genau in der richtigen Adresse. Das ist ja eine Aufgabe, wie für Inge gemacht eigentlich. Ja. Ja, eigentlich schade, dass das mit ihrem Kaffee jetzt wieder nicht zur Sprache kommt.
Mhm.
Aber naja. So, Herr Busch hat diese Woche ein wichtiges Shooting, weist darauf nochmal hin, dass er braucht bald eine Lösung für sein Gesicht. Und Christian lässt Nora ein Blutbild machen und auch einen Test auf Antikörper. Einfach so, weil er so eine Ahnung hat, auch wenn der sehr teuer ist. Und dann gibt es eine ganz lustige Szene noch. Nächster Patient soll kommen und Christian sagt, in 5 Minuten. Und Nora sagt, in 3. Und Christian dreht sich nochmal um und sagt, 8. Also ich glaube, falsch geht ein bisschen anders, aber ja, trotzdem ganz süß. Nina ist im Krankenbett, hat immer noch Fieber und die Mutter bringt ihr Meerrettich mit Honig und Nelke. Und dann sind wir in der Praxisküche und Hatzfeld fragt nach, ob es schon eine Idee für die Gynäkologie gibt. Und hier sieht man wieder, wie ungern ich dieses Wort schreibe. Gynäkologie habe ich geschrieben. Ich verschreibe mich da einfach immer. Ja, beide kommentieren, dass Lisa ihnen fehlt und jetzt kommt der Ausspruch, der so im Nebensatz jetzt hier erklärt, wo Lisa ist. Christian sagt, der Wegzug nach Paris, nach der Trennung von Michael, war vielleicht die richtige Entscheidung. Und Hatzfeld gibt sich so ein bisschen Schuld an der Trennung, aber er weiß Christians Loyalität zu schätzen, hat nie diese Art von Unterstützung erfahren. Und Christian nimmt nochmal Bezug auf diese Sache in der letzten Folge der 6. Staffel, als er meint, es freut ihn, dass die Sache mit Schleimann so positiv für Hatzfeld geendet ist. Und Nora kommt dazu und berichtet, dass Nina schlechter geht. Und Christian macht sich gleich auf den Weg.
Das bedeutet, damit ist erstmal klar, Marie Seiser ist raus. Erstmal ist die Figur Lisa verabschiedet.
Mal wieder.
Aber sie, stimmt, genau, sie war ja schon raus. Aber also Wie findest du das? Also mir ging es so, dass ich dachte, wenn, es ist halt voll die Frage, wann hat sie es verkündet, diesen Abschied aus der Staffel? Vermutlich, wenn es so viele Drehzeiten dazwischen gab, wird das ja vielleicht so erst gegen Ende passiert sein. Wenn sie es früher wusste sozusagen, also wenn sie es schon innerhalb der 6. Staffel wusste, dann würde ich, glaube ich, dem Drehbuchteam schon einen Vorwurf machen, dass sie die Figur so konzipiert haben mit Hatzfeld-Affäre und dann Michael und so weiter. Dass es dann wieder so positiv lief, weil das jetzt einfach so, mir passte es nicht.
Es ist ja so ähnlich wie bei Marlene damals, da hatten sie beide eine Affäre, Christian und Marlene, und dann kamen sie wieder zusammen und am Anfang der nächsten Staffel musste man irgendwie erklären, warum Marlene nicht mehr dabei ist. Und hat dann diese etwas alberne Erklärung gehabt mit, ach, ich träume davon, von dem Grabstein. Das ist ja jetzt im Grunde so ähnlich, es gab diese lange Story von Lisa und Michael und Hatzfeld, Affäre, fast Scheidung und dann doch wieder Versöhnung. Und jetzt, oh, jetzt sind sie getrennt.
Genau, also was irgendwie ganz komisch, was da passiert sein muss in der Zwischenzeit, dass sie gemerkt hat und gleichzeitig, dass sie irgendwie doch nicht merkt, könnte ja sein, dass sie trotzdem den Timo irgendwie gut findet oder irgendwie sowas. Also die Story ist für mich, es ist nicht glaubwürdig, dass sie das jetzt so beendet und wieder abhaut irgendwie ganz hinten.
Vielleicht wäre es die charmantere Lösung gewesen, wenn man sich die Also schade natürlich wäre es gewesen für Luca Zamperoni, aber vielleicht wäre die charmantere Lösung gewesen, dass sie alle drei gemeinsam wegziehen.
Ah, ja.
Dass wenn Marie Seiser nicht verfügbar ist, dass dann auch Michael rausgeschrieben wird und sie dann eben zu dritt wegziehen. Das wäre sozusagen für Luca Zamperoni blöd gewesen, weil er dann keine Arbeit gehabt hätte in dieser Serie und man natürlich Michael auch verloren hätte. Aber es ist halt so ähnlich wie bei Two and a Half Men, wenn irgendwie Charlie Sheen aussteigt, ist es schwierig dann einfach zu sagen, ja, aber mit dem Sidekick machen wir weiter oder so.
Aber hättest du was hättest du besser gefunden, wenn man dich gefragt hätte, entweder wir schreiben nur die Figur Lisa raus oder wir ersetzen Lisa durch ein anderes Gesicht? Hättest du das blöd gefunden?
Ja, nee, das mag ich nicht. Also das ist auch immer so ein bisschen, finde ich, respektlos gegenüber der Schauspielerin, die die Rolle mal gespielt hat, dass man einfach sagt, ja, dann spielt es halt jemand anders. Mhm. Also das,
ja.
Wenn jemand nicht verfügbar ist, dann ist es so.
Ja,
verstehe ich. Ja, dann, ja. Es ist halt, das Problem ist, und wir haben das ja mit Inge und Bernd schon gesehen, wenn man die Brücke so rigoros abreißt, dann ist es halt genauso blöd, die Leute dann wieder zurückzuholen.
Ja.
Und das ist ja nun in dieser Folge auch so. Deswegen, die tödliche Allergie, warum sie nicht mehr in Eisenach sein kann. Ah, na ja, ist besser geworden. So.
Ja. Ja, ja. Wir werden auf jeden Fall immer sehr extreme Konsequenzen gezogen. Sofort Marokko und schnell wieder zurück.
bei Nina nimmt Christian an ihrem Bett einen süßlichen Geruch wahr und will mal den Impfpass sehen, aber die Mutter hält nichts von Impfen.
Warum soll ich mein Kind mit vermehrungsfähigen Viren vollstopfen, die in die Zellkerne der Nervenzellen eindringen und dort weiß Gott was machen?
Hm? Weil Impfungen Krankheiten verhindern.
Ja, das sagt der medizinisch-industrielle Komplex. Die Erkrankungsgefahr wird künstlich hochgespielt, um Geld zu machen. So sieht's aus.
Also tut mir leid, mit so einer dämlichen Haltung kann ich nicht diskutieren.
Oh.
Was, wenn das hier Diphtherie ist? Der süßliche Geruch spricht dafür. Und die Mutter meint,
ja, das gibt's doch schon lange nicht mehr.
Entschuldigung, wer von uns beiden ist hier eigentlich der Arzt?
Und sie muss sofort isoliert werden. Etwas später sehen wir sie dann auch im Krankenwagen. Sie kommt auf die Isolierstation und die Mutter wird auch getestet.
Tja, diese Folge hätte es auch in der Form ab 2020 nicht mehr gegeben. Diese große Diskussion zum Impfen hätte man sich, glaube ich, schon gespart, ob man das unbedingt jetzt noch einbauen muss.
Aber das Lustige ist, ich glaube, 2017, wo diese Folge erschienen ist, wirkt sie wahrscheinlich viel mehr als heute wie so ein völliger
Outlaw,
ja, aber irgendwie so Außenseiter, eher, so Dummbatz und so, viel mehr wie eine Verschwörungstheorie.
So eine anthroposophische,
stimmt. Als heute, wo man sagt, ja, solche Leute haben wir viele und auch selber erlebt wahrscheinlich. Also ich habe mehrere getroffen in meiner Zeit, so damals in Corona, wo die auch sagten zu mir, na, Impfstoff, das ist doch jetzt ein politisches Virus und da ist irgendwas drin in dem Impfstoff und so. Also.
Ja, man hat es dann mehr kennengelernt sozusagen als populäre Position, stimmt.
Ja. Also damals war das noch viel mehr ein was Besonderes, sage ich mal.
Ja, voll, stimmt.
Genau, also Christian erklärt später in der Klinik, dass Diphtherie früher in Scharen die Menschen getötet hat. Die Bakterien greifen Herz, Nerven und Kreislauf an und unbehandelt ist es auch heute noch tödlich, aber wir versuchen alles. Die nächsten 36 Stunden sind entscheidend und die Mutter dachte, sie tut was Gutes, sagt sie sich selbst so. Michael und Christian laufen dann durch den Klinikflur und beide schimpfen auch nochmal, oder vor allem Christian regt sich auf über diese Impfgegnerin. Und Michael meint, ja, liegt vielleicht auch einfach daran, dass viele Krankheiten so aus unserem alltäglichen Leben verschwunden sind und deswegen die Leute nicht mehr so sensibilisiert darauf sind. Und Christian meint, ja, und sie sind verschwunden wegen Impfungen. Ja, und Michael glaubt, dass auch, dass er richtig liegt mit Diphtherie. Er war gerade kürzlich in Paris und hatte Spaß, weil Christian fragt irgendwie, wie war es in Paris und so. Und da sagt er, ja, ich hatte ganz viel Spaß mit Rosalie. Das ist komisch, wie sie immer diesen Namen aussprechen. Ich würde immer Rosalie sagen.
Ah oh, ja, stimmt.
Rosalie. Ja. Michael. und eine Schwester kommt dann aber dazu und sagt, Diphtherie-Serum ist gerade deutschlandweit nicht verfügbar. Und das ist natürlich ein Problem, weil sie brauchen dieses Serum innerhalb von 36 Stunden.
Auch hier wieder das Thema von Verfügbarkeit von Impfstoffen, ja. Verrückterweise so ein Thema. Es gibt ja so die grundsätzliche Regel, jeder Satz muss einen dramaturgischen Sinn haben oder irgendwas über die Figur erzählen. Und hier gibt's einen von Michael, der gar nicht dementsprechend. Er sagt, mit Rosalie war es wunderschön. Wir waren Eiffelturm und ich komme bald nochmal wieder. War dann besser mit der Bahn.
Ja, ja.
Warum?
Also ja, das wirklich. Man hat ja auch nicht gesehen, dass er irgendwie mit dem Auto jetzt großen Stress hat. Oder so, ne?
Nee, er fährt über eine leere Autobahn entspannt zurück und so und es passiert gar nichts und es wirkt fast so, als ob das so ein Sponsoring der Bahn wäre oder sowas.
Für meinen CO2-Fußabdruck.
Genau. Das war irgendwie so ein Satz, wo ich so richtig dachte, hä, warum?
Etwas später holt Christian die Post aus dem Briefkasten. Ich habe aufgeschrieben, immer noch stapelweise Briefe, aber es wird dann etwas später auch erklärt, dass Christian darauf hinweist, dass man den Briefkasten ab und zu mal leeren muss, zu Clara. Und Clara hat Post aus Kanada bekommen, wie sie sagt, von ihrem Erzeuger. Aber das interessiert sie nicht besonders. Sie sagt, was will der denn? Und lässt den Brief ungeöffnet liegen. Den Erzeuger haben wir ja mal gesehen. Ich habe vergessen, wie er hieß, aber der war doch dann irgendwie mit seinen Pferden irgendwie...
In Kanada.
War er in Kanada damals? Also auf jeden Fall hat er sehr viel seine Pferde im Sinn und hat das Kind allein zu Hause gelassen.
Ah, so. Stimmt. Nee, genau. Das war sozusagen, wo er einmal das Kind zurückhaben wollte, weil er Lust hat auf ein neues Projekt.
Ja, genau. Und
Clara dann abgehauen ist.
Ja,
genau, er hatte einfach mal Lust, kam zurück und ist doch dann irgendwie abends vorbeigekommen, hat geklingelt, ich bin übrigens dein Papa.
Ja.
Auch so, also der hat ja bei mir
schon... Ich entschuldige mich schon mal bei Ihnen
und so. Ja, genau, dass ich gekommen Blumenstrauß bin. Mit.
Ja.
Also einen unmöglichen Auftritt. Sind wir mal gespannt, was jetzt kommt.
Ja.
Justus heißt er, fällt mir ein.
Ah, ja, genau. Christian tröstet Paul dann später in seinem Zimmer wegen Nina und Christian meint, sie hoffen, dass sie wieder gesund wird, wenn sie das Serum bekommt. Und Paul... wäre ein guter Journalist, glaube ich, weil er so Christians Worte sofort umdreht. Christian sagt, wir hoffen, dass sie wieder gesund wird, wenn sie das Serum bekommt. Und Paul sagt, also versprichst du es mir? Also nagelt ihn. Und Christian verspricht es nicht. Ich habe darauf geachtet. Er sagt, sie bedeutet dir viel, oder? Also er stellt so eine Gegenfrage. Und später hat er ja dann tatsächlich Paul... dieses Schild von wegen, Christian hat das mir versprochen. Also da hat er was falsch verstanden.
Und dann kam Christian mit dem Schild daneben, stimmt nicht.
Ja, genau.
Falschaussage.
Genau, mit so einem Schild, wie man manchmal so bei so amerikanischen Events sieht, so mit so einem Pfeil zur Seite, der ist doof oder so, I'm with stupid. Peavy bringt das Baby ins Bett, Anke muss noch die Fläschchen. Schreibt man das mit S-C-H-C-H? Frage. Weil ich habe hier Flächen geschrieben.
Ja, dann wäre es komisch.
Ja. Fläschchen.
Stimmt.
Auskochen. Pivi kommentiert, seit der Geburt ist sie irgendwie viel entspannter, viel cooler.
Lass mal das mal so stehen. Also.
Ja, ich denke gerade drüber nach, ob er auch hätte sagen können, vor der Geburt warst du so unentspannt, so uncool. also ob das ein Kompliment ist eigentlich.
Ja, es ist ein bisschen eigentlich gemein, das stimmt, weil es auch eigentlich hart ist, dass sie natürlich, also wenn ich jetzt jemandem, so eine Geburt ist ja ein körperlicher Ausnahmezustand, war ja bei ihr auch mit viel Leid verbunden und diesem Ganzen, das wäre lustig. Du Martin, jetzt du bist voll wieder gesund, also warst du krank, also jetzt wo du gesund bist du wieder viel cooler.
Mhm.
Irgendwie stimmt, eigentlich ein komischer Satz, ja.
Ja.
Aber sie sagt ja danach, so Prioritäten haben sich geändert und so. Ne?
Genau.
Also diese Wochenbettdepression, die sie hatte, die ist weg.
Ja, Anke sagt, sie hat die Zeit in der Klinik hat ihre Prioritäten verändert. Sie ist froh, wieder zu arbeiten, aber Ben und Peavy sind ihre zwei Jungs das Wertvollste, das sie hat. Also so ein bisschen die Neuschreibung ihrer Figur, dass sie eben nicht mehr so karriereorientiert ist, sondern jetzt froh ist zu arbeiten, aber trotzdem die Familie an erster Stelle hat. Ja, und sie haben keine Milch mehr. Und sie holt sich welche von unten.
Tja, sag. Also.
Nora ist am Telefon. Wir hören den anderen Gesprächspartner nicht. Aber sie hat einen sehr guten Auftritt hier, weil irgendwie ist das Hotelzimmer von Christian nicht verfügbar in Weimar. Und sie macht einen Herrn zur Sau deswegen. Und so sehr, dass Hatzfeld, der daneben steht, schon lachen muss.
Wie überbucht. Ja, ich verstehe das Wort. Ich habe durchaus Schulbildung genossen. Was ich aber nicht verstehe, ist, wie Sie die Dreistigkeit besitzen können, mir diesen Umstand erst kurz vor der Anreise Herr Kabitsch, ich bin mir durchaus darüber bewusst, dass in Weimar ein Ärztekongress stattfindet. Genau zu diesem Behufe haben wir das Hotelzimmer nämlich gebucht. Nein, Herr Kabitsch, Sie müssen sich was einfallen lassen. Dann müssen Sie den Doktor irgendwo anders unterbringen. Ja, und lassen Sie sich ja nicht einfallen, den Herrn Doktor in irgendeine Klitsche einzuquartieren. Ja, ganz genau, ein Upgrade, das ist das Wort. Sie haben ja 3 Sterne und ein Upgrade, das sind dann also 4 Sterne. Oder auch gerne 5 Sterne oder ein ganzer Sternenhimmel. Haben wir uns verstanden? Gut. Weimar war ja schon immer die Heimatstadt ganz besonders kluger Menschen. Einen schönen Tag noch, Herr Kabitsch.
Ich würde aber sagen, glaubhaftes Telefongespräch, Fragezeichen, steht hier bei mir. Sie hat mir das ein bisschen, also die Schauspielerin hat mir das ein bisschen zu ausgebreitet. Ja, Weimar war ja schon immer die Heimat von klugen Menschen. So rede ich ja nicht am Telefon, sondern wenn ich so eine Beleidigung mache, dann donner ich die vielleicht so unterm Bart weg oder so. Also es ist so ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen zelebriert.
Ja.
Und das ist eigentlich keine, also ich meine, Telefonszenen sind so ähnlich wie Arztrollen, glaube ich, sehr schwer zu spielen, wenn du keinen Gegenüber hast und so. Versuch du mal ein Telefongespräch zu faken. Mhm. aber dennoch, also an sich war es eine coole Szene, weil sie halt hier so voll tough ist und den anderen da so durch den Hörer zieht, aber so ein bisschen zu
so überdreht sozusagen, ja, so ne, zu laut, so. Zu ja. Ja, das stimmt. Die Hässigkeit, die im Text ist, ist jetzt nicht unbedingt in ihrer Spielart drin sozusagen, ne?
Ja, und wie gesagt, es ist so ein bisschen zu ausgebreitet. Also sie ist ja auch, Winnie Böwe ist ja auch Opernsängerin und das hatte sowas von Opernauftritt. So, ja. Dass man so seinen ganzen Text so, so zelebriert. Und das ist zwar, kann zwar ganz wirkungsvoll sein, aber es ist dann nicht so ein glaubhaftes Telefongespräch, finde ich.
Ja.
Aber naja, ist jetzt Kritik auf hohem Niveau. Ninas Mutter fragt, wann das Serum kommt. Und Christian meint, sie warten auf Den Haag. Die haben das Serum vielleicht. Bis dahin versuchen sie Zeit zu gewinnen. Und sagt zur Mutter, sie soll positiv denken und den Mut nicht verlieren.
Ja, das sind doch mal neue Worte, anstatt, ich verstehe nicht, warum Nina nicht kämpft.
Yannick und Clara kommen in die Küche und haben so ganz viele Früchte gekauft und so. Und Yannick meint, Marmelade kostet im Laden 2 bis 3 Euro. Die Zutaten haben allein jetzt schon viel mehr gekostet. Und dann kommt noch Zucker dazu und alles Mögliche. Clara meint aber, die Marmelade schmeckt besser, denn Industriemarmelade schmeckt immer gleich. Und Yannick meint, ja, wenn es dich glücklich macht, dann okay. Und die Vorstellung von ihr mit Kittelschürze am Herd und vor allem nichts anderem als Schürze, die kommt ihm dann doch sexy vor.
Ja, wir merken, Yannick hat von seiner unsympathischen Art nichts verloren, dass er sozusagen nur daran denkt.
Ja, weil er, du meinst, weil er lieber Industriemarmelade isst?
Ja, genau.
Aber ich glaube auch, die Rechnung, die ihr macht, ist nicht ganz richtig, weil ich glaube, sie haben da so netzweise und tonnenweise Früchte. Damit kann man ja vermutlich viel, viel mehr Marmelade machen als ein Glas, oder?
Hast du mal selbst Marmelade gemacht? Ich gestehe, ich noch nicht.
Nee. Meine Mutter macht manchmal welche, aber ich weiß nicht, man braucht, glaube ich, nicht so viele Früchte, wie sie da haben, um ein Glas zu machen. Also sie haben wahrscheinlich da 10, 12 Gläser an Früchten und dann sind sie ja schon bei, ja, wenn seine Rechnung richtig ist, bei 35 Euro oder so.
Ja, und der Zucker ist ja auch was er noch als Kostenfaktor anführt. Und Zucker ist ja wirklich nicht teuer für die Masse, die man... Gut, man muss auch für eine Menge reintun, aber es hält auch für mehrere Gläser auf jeden Fall.
Die Energiekosten vielleicht noch.
Das,
vielleicht haben sie ja noch Erdölwärme oder so.
Wer weiß, ja.
Ja, Herr Busch hat wieder eine Untersuchung bei Christian. Alles ist erstmal unauffällig, aber Christian hat einen Antikörper entdeckt, der ihn stutzig macht. Nämlich ein Antikörper gegen ein muskelspezifisches Enzym des eigenen Körpers, so wie ich das hier meinem eigenen Kauderwelsch entnehme. Und Christian machte den Simpson-Test mit ihm und dabei soll er so nach oben auf die Spitze seines Füllers schauen, die er so ihm vors Gesicht hält. Und das dauert gar nicht lange, dass er halt runterschaut, weil er nicht mehr die Augen anspannen kann. Und Christian meint, ihre Augenmuskulatur erschlafft ziemlich schnell und überweist ihn in die Klinik zu einem ELG und Busch hat irgendwie Angst, gelähmt zu werden und Christa meint ganz optimistisch, wir kriegen das hin. Paul kommt Nina besuchen hinter der Glasscheibe und hat jetzt hier so Zettel mitgebracht, wie so eine Art Fernsehsendung, wo der Moderator so mit so einem Zettel gesagt kriegt, was er sagen soll. Und auf den Zetteln steht, liebe Nina, ich schicke dir alle Kraft der Welt. Mein Papa macht dich gesund. Er hat es mir versprochen. Ich hab dich lieb. Und bei lieb ist da noch so ein Herz dabei. Ja, ganz niedlich, aber wie gesagt, er hat es nicht versprochen, er hat es tatsächlich vermieden.
Ja, das Witzige ist daran, dass gerade ein Technik-Nerd wie Paul das ist, dass man da viel eher vermuten würde, dass sie über ihrem Handy kommunizieren, oder?
Ja, wenn sie ihr Handy da hat, ja.
Ja, aber gut, sie bekommt ja auch sonst Essen und sowas.
Oder er hält so ein iPad hin und wischt einfach.
Ja, das ist ja praktisch, ja.
Ja, wir sehen eine kurze Szene, wie Michael die Aktivität von Buschs Augenmuskel misst mit einer Interferenzmusteranalyse. Und dann hat Nora wieder den Herrn aus Weimar dran, während Michael zu Christian kommt in die Praxis. Und es bleibt wirklich nur noch Niederlande, weil alle anderen Länder haben das Serum nicht. Und ja, sie kommentieren, Europa lohnt sich einfach nicht für die Pharmaindustrie. Es gab halt so wenig Fälle in den letzten Jahren von Diphtherie in Europa, dass es nur noch in Indien und so weiter jetzt Serum dagegen gibt. Und sie besprechen auch kurz Herrn Busch. Es beeindruckt Michael, dass Christian dieses Bauchgefühl hatte, diesen Antikörpersuchtest zu machen. Und weil das einfach sehr teuer ist. Das ist ein sehr teures Bauchgefühl, meint er. Und die Diagnose Muskelschwäche wäre nicht schön für einen jungen Patienten. Dann sind wir mit Busch am Set und er nimmt noch schnell eine Tablette, um sich zu beruhigen und wird dann gebeten, auf dem Set die Brille abzunehmen. Jetzt ist gerade sein Auge wieder in Normalform. Und währenddessen ist Christian am Telefon. Das Serum in Holland, das ist wohl abgelaufen. Und hier erfahren wir auch nochmal, in Europa gab es nur 79 Fälle in den letzten Jahren und das hier ist eben der 80. Dann kommt Hatzfeld herein und Christian meint, das ist alles eine Katastrophe, wir brauchen ein Wunder. Das Shooting läuft sehr gut von Busch. Der Regisseur ist total begeistert und schlägt ihm sofort eine TV-Kampagne vor, auf allen Kanälen mit 30 Sekunden Spots. Du bist unser Gesicht.
Ja, er ist sowas von on fire, ne? Also das sofort, das jetzt, da wird überhaupt nicht groß nachgedacht und weiter, sondern es ist so ein völlig überdrehter Regisseur, der sofort im Kopf, also der einfach jemanden sieht und wo man auch sofort sich vorstellen kann, wenn es einmal nicht läuft, du bist raus,
ja.
Dass es sich schnell wieder wandelt.
Und vor allem ist es ja eigentlich eine große Schauspielerlüge, so dass man oft sagt, wir müssen mal zusammenarbeiten oder so. Du bist jetzt, ich kenne einen vom Theater, ich frag mal und so und alles sowas. Das ist ja alles mal total unverbindlich. Also im Grunde so wie Martin Busch hier reagiert mit dem, ja cool, ist eigentlich genau richtig, weil man das natürlich, man kann sich darüber freuen, dass man ankommt, aber bis nicht irgendwo ein Vertrag auf dem Tisch liegt, ist da einfach jedes Wort heiße Luft. So. Ja.
Das wer ist noch? Grüße an Tim Sander gehen raus. Ja. Tim Sander goes Hollywood oder so, ja.
Das ist genau, ja. Nach dem Shooting wird noch Gin Tonic getrunken und dann geht sofort sein Augenlid wieder runter und der Assistent sagt irgendwie, ey, cooler Trick oder so. Also der glaubt sofort, das ist irgendwie Teil seines Acts. Aber dann klappt Martin Busch zusammen und muss mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Christian wird auch angerufen und er kommt in die Klinik. Und später in der Klinik sind Christian und Michael bei Martin Busch am Krankenbett. Und jetzt steht hier Miasthene Krise. Ich hoffe, das ist jetzt das richtige Wort. Ich habe es nicht nachgeschlagen. Christian meint, es war ein allergischer Schock durch die Beruhigungsmittel ausgelöst vor dem Shooting. Und Martin Busch gibt zu, zwei genommen zu haben, um die Aufregung wegzukriegen. Christian meint, kein Tonic mehr, egal ob mit oder ohne Gin. Denn das Chiin verstärkt die Symptome. Er hat eine Autoimmunerkrankung. Sein Körper entwickelt Abwehrstoffe gegen körpereigene Dinge und Michael meint, das löst die Lähmungen aus. Christian meint, diese Lähmung kann sich auf Schlund und Atemmuskulatur ausdehnen und Busch meint, naja, kann man ja wieder heilen, oder? Und Michael meint, wir geben unser Bestes. Er hat sich so ein bisschen umgedreht, aber am Anfang war es so, ich habe doch nicht eine Lähmung, oder? Ich habe doch nicht das. Und hier ist es dann so, sie haben das. Ach so, ja, aber das ist ja nicht so schlimm, oder? Und kann man ja wieder heilen, oder? Aber doch, das ist doch nicht jetzt auf andere Sachen noch gehen. Also es ist wie so, ein bisschen gedreht.
Er hat zuerst, also jetzt hat wieder der alte Drehbuchredakteur von Kreis übernommen.
Ich bin nicht krank, ja, genau. Ist nur ein Auge. Hatzfeld muss ein wichtiges Telefonat führen und sagt Nora, er möchte bitte dabei nicht gestört werden. Und er ruft seinen Vater an und braucht dessen alte Botschaftskontakte. Und es geht hier auch noch mal kurz darum, nein, er braucht kein Geld, denn er arbeitet und er kriegt Lizenzgebühren von Schleimann. Das hat sich jetzt also auch noch etabliert, dass jetzt Schleimann offenbar anerkannt hat, dass das eine Arbeit von Hatzfeld war, die er da als seine eigene ausgegeben hat. Und jetzt kriegt er dafür Lizenzgebühren.
Ja, jetzt noch eine Einnahmequelle ist nicht schlecht.
Also jetzt kann er sich den 100 € Tee auch leisten. Ja, er braucht die Botschaftskontakte, es geht um Leben und Tod. Busch weiß in der Zwischenzeit nicht mehr, wovon er leben soll. Christian meint, sie sind ja noch jung.
So, ja, einfach kämpfen.
Ich habe hier eine Tenniskarriere für dich. Nee, er kann sich beruflich umorientieren und sie müssen eine Immunsuppression machen und dann muss er wahrscheinlich lebenslang Medikamente nehmen und morgen ist eine OP. Hatzfeld telefoniert die Kontakte ab wegen dem Diphtherie-Serum von Botschaften und wir sehen noch eine Collage, wie er eben telefoniert und Nina im Bett liegt und telefoniert und so weiter und so fort. Dann stehen Michael und Christian draußen vor der Scheibe vor Ninas Zimmer und Michael meint zu Christian, die Russen haben was. Aber es gibt leider das Handelsembargo mit Russland. Nein. Die Russen haben was, aber sie können es erst übermorgen auf den Weg bringen. Dann ist es zu spät. Wenn es kein Wunder gibt, dann wird Nina die Nacht nicht überstehen. Und Hatzfeld sehen wir mittlerweile am Telefon den Durchbruch erzielen. Er jubelt ganz laut und bricht dann auf. Und als er zu Michael und Christian kommt, schimpft er beide aus, dass hier keiner ans Handy geht. Er hat das brasilianische Generalkonsulat in Frankfurt am Main angerufen und die schicken ein Serum per Hubschrauber. Und der Hubschrauber landet in 7 Minuten.
Wir haben also das Wunder.
Ja.
Mir hat besonders gut gefallen sein Jubelschrei, das noch am Telefonat stattfand, dass sie so ein Serum haben. Wow, ich muss mich noch kurz freuen. Es hätte nur noch gefehlt, dass auch mit nacktem Oberkörper wie bei der Einstellung da am Fenster plötzlich auftaucht.
Genau, damals hat er erst aufgelegt und hat dann gejubelt.
Ja, so ist vielleicht auch ein bisschen besser, aber passt ja. Also ist ja eigentlich auch okay.
Und später dankt die Mutter dann Christian und Christian gibt den Dank weiter an Hatzfeld. Ohne ihn hätten wir es nicht geschafft. Sie holt alle Impfungen nach, sagt sie. Und Michael spritzt Nina das Gegengift. Nina fragt, ob Paul ihn bald besuchen kann. Und Michael bejaht, der freut sich schon ganz doll. Nachts schläft Paul auf der Couch zu Hause, als Christian dann nach Hause kommt. Und Christian weckt ihn, berichtet davon, dass Nina das Gegenmittel bekommen hat. Paul bedankt sich und ist froh. Hat's ja auch versprochen, der Vater.
Also genau,
hat sein Versprechen
eingelöst.
Ja, ja. Und Christian meint, jetzt geh erst mal schlafen, dann freut sie sich auf deinen Besuch. Am nächsten Tag geht's für Christian dann in Richtung Weimar. Er will ins Auto steigen, aber Inge ruft noch aus dem Fenster, dass Bernd nicht mit einem Regal zurechtkommt und ob Christian sich das mal ansehen kann. Christian geht drüber und scheint einen kleinen Zeitsprung zu geben, also er kann die Abfahrt ein bisschen verzögern und das Regal ist später fertig, auch wenn Inge meint, das ist schief, aber die Wasserwaage lügt nicht. Die zeigt an, es ist gerade und Inge bringt noch einen Schnittchenteller, aber Christian muss jetzt wirklich los nach Weimar und Inge berichtet, sie sind schon 14 Tage hier und ich habe noch keinen allergischen Anfall gehabt. Und Christian meint, naja, die Gräser, gegen die du allergisch bist, die blühen ja auch gerade nicht. Du bist immer noch lungenkrank und wenn allergische Reaktionen auftreten, dann soll sie sofort zu Christian kommen. Beim Herausgehen trifft Christian dann noch Clara, die kommt gerade vom Feiern nach Hause. Morgens, also nachdem das Regal aufgebaut wurde. Also es ist bestimmt schon 11 oder sowas.
Ja, Berliner Partyclub-Verhältnisse.
Ja, vielleicht war sie in Berlin.
Das kann natürlich sein.
Und hat gefeiert bis 3 oder 4 Uhr und ist dann nach Hause gefahren. Also noch so bis 10.
Stimmt. Würde passen.
Ja, sie meint, die Uni kommt auch mal einen Tag ohne mich zurecht. Christa meint, mir gefällt deine Einstellung nicht. Aber Clara sagt, sie ist volljährig und ist Christian keine Rechenschaft mehr schuldig und sie muss jetzt pennen.
Diesen Satz bezweifle ich, weil ich nehme mal an, dass sie ihr Leben nicht selber finanziert. Und in dem Moment, wo sie es selber finanziert, würde ich sagen, kann sie es mit einem anderen Recht sagen. Aber zu sagen, ich bin 18, da ist Geld, das du in der Arzt... Also sie ist ja hier eine Art PV Light. nur dass, also auch Clara ist ja mittlerweile auch in dem Alter, wo die mitbekommen haben müssen, dass sie mit der Praxis... Also innerhalb dieses ein Jahres werden sie jetzt noch nicht aus dem Gröbsten raus sein. So, das waren ja irgendwie 500, 700.000 Euro oder irgendwie sowas. So schnell wird das ja nicht gegangen sein.
Und vielleicht mit den Lizenzgebühren von Hansfeld.
Das kann natürlich sein, dass da ein bisschen was reinkam. Aber da finde ich, ist jetzt Clara auch schon in so einer gewissen Verantwortung, dass sie auch ein bisschen checkt, worum es geht. Und dass sie jetzt so sagt, ach, ab Volljährigkeit ist free. Finde ich auch auf jeden Fall. Aber gut, gehört vielleicht auch noch ein bisschen zu so einer pubertierenden Trotzphase. Man muss eigentlich sagen, man muss ja auch aufpassen, wie sie ankommt, ne, mit dem Auto. Also Yannick hat entweder gar nicht gefeiert. Oder...
der ist doch schon mal mit Drogen vors Steuer gegangen.
oder er nimmt sie dann nicht ernst. Die Frage hätte ich an Christian Stelle, glaube ich, wirklich zuerst gestellt.
Naja, das ist tatsächlich eine ganz gute Retourkutsche, glaube ich, von Christian von demnächst irgendwie. Das, ich weiß nicht wie, aber das ist dann heißt, ja, keine Rechenschaft, stimmt, aber du musst dann auch hier deinen Kaffee selber bezahlen oder so.
Ja.
Und dann ist halt hier, wenn du diese Karte spielen willst, dann machen wir das so. Dann bist du unabhängig, aber dann bin ich auch von dir unabhängig.
So. Ja, stimmt. So kann es auch drehen, ja.
So, später ruft Christian dann Nora aus Weimar an und meint, so viele profilneurotische Kollegen hier, jede Menge schlechte Chirurgenwitze hat er gelernt. Und Nora erzählt, die OP bei Herrn Busch ist hervorragend verlaufen und Christian meint, mal sehen, was der liebe Gott hier noch so vorbereitet hat für mich. Und dann legen sie auf, Nora und Edeltraud gehen ins Kino und Christian schlendert noch ein bisschen durch Weimar und er sieht ein Plakat von einem Chorkonzert im Ballhaus und Zeitsprung ist dann dort und war dann dort, glaube ich, weil das Konzert ist vorbei, denn an der Garderobe ist noch eine Frau, die ihren Garderobenzettel verloren hat. Und beide lästern so ein bisschen über das Konzert ab.
Tja, das war wirklich alles andere als eine Reise durch Raum und Zeit.
Kein schöner Land in dieser Zeit, das ist eine Vorspielung falscher Tatsachen.
Ja, weil das, glaube ich, auf dem Plakat stand, ne? Eine Reise durch Raum und Zeit, ja. Ja, und sie leert ihre ganze Handtasche aus auf dem Tresen, weil sie diesen Zettel sucht und findet den Zettel dann auch. Und ja, man kann auch in ein Date reinstolpern, glaube ich. Denn ich glaube, sie sagt mehr so vor sich hin, so, was macht man jetzt noch mit diesem angebrochenen Abend? Und Christian meint, ja, keine Ahnung, was trinken gehen? Und sie so, ja, was trinken gehen? Das ist doch nett. Also sie, ihr Gesicht strahlt und sie, ja, gehen wir doch was trinken zusammen. So, also, wenn später rauskommt, sie ist völlig pleite und wollte sich einfach nur an dem Abend den Alk beschaffen, dann ist das auch eine gute Dimension. Ja, aber dann tatsächlich eine ganz schöne Szene, eine collagenartige Szene, wie die beiden also zusammen Rotwein trinken und lachen und also so im Restaurant irgendwie. Und da gibt's eine ganz witzige Einstellung, wie ich glaube, sie stoßen mit dem ersten Glas Rotwein an, dann zwei, drei Schnitte und dann kommt der Kellner und bringt ein neues Glas Rotwein und Francis Fulton Smith hat so einen Blick von wegen, oh, da kommt ja schon das nächste Glas. Mm.
So. So kann man ganz geil so einen Zeitsprung auch zeigen. Ja, ja, stimmt.
Ja, und dann sehen wir, also wir hören in der ganzen Szene nicht, was sie sagen, sondern wir sehen dann, sie schaut auf die Uhr und er nimmt die Rechnung, also er bezahlt und sie geben sich die Hand zum Abschied und sie geht, aber er bleibt noch kurz und später treffen sie sich da zufällig im Fahrstuhl des Hotels wieder, also sind wohl so im selben Hotel und landen auch auf derselben Etage. Und im Flur ist es dann, also ich glaube, wäre das alles nicht passiert mit dem Fahrstuhl und so weiter, dann wäre das nicht dazu gekommen. Aber jetzt im Flur sagt man auf Wiedersehen mit einem Kuss.
Und was kommt dann, Martin? Was kommt dann?
Dann kommt der Abspann.
Ach.
Eine Nervensache.
Und gehen nochmal ganz kurz auf die letzte Szene ein, weil ich finde, wenn diese Musik und die Art, wie es dargestellt wird, ist, erinnert mich total an so Pizza-Werbung. Es gab doch mal früher irgendwie so eine Pizza-Restaurante oder sowas, Werbung, wo genau das und dann wurde von oben noch so eine Brücke irgendwie gefilmt oder irgendwie sowas. Ja. Aber es hatte total das Setting einer Werbung.
Auch so mit dem Rotwein und so.
Genau. Aber ja, da, also was sagst du denn zur letzten Szene? Da ist ja nochmal ein neuer Strang eventuell reingekommen.
Ja. Naja, auch hier wieder, ne? Also, da ist ein neues Gesicht im Vorspann und ich habe jetzt nicht genau geguckt, ob es die Person ist, aber es ist, lässt sich zumindest vermuten. Und lustigerweise habe ich mir hier zwei Sätze oder zwei Fragen aufgeschrieben, die dann später vom Ausblick, den ich erst später aufgeschrieben habe, beantwortet werden. Also. Nämlich, ist sie, Ärztin im Kongress, weshalb sie ja in Weimar sein könnte und auch in demselben Hotel. Und ist sie eventuell die neue Gynäkologin? Weil das wäre dann ja wieder die typische Situation, dass einfach die Personen, die in der Serie wichtig sind, alle entweder zusammen wohnen oder zusammen arbeiten.
Ja.
Und wir werden es im Ausblick gleich ein bisschen erfahren.
Okay, aber es kann ja schon nicht sein, weil sie hat ihm ja keinen Parkplatz weggenommen.
Deswegen ja, das stimmt.
Ist das eigentlich unrealistisch. Aber ja.
Aber er ist ja jetzt schon relativ lange Single, ne? Also wir haben es nicht viele Folgen gesehen, dass er Single ist, aber die Zeit, die verstrichen ist, war ja relativ lang. Also bestimmt fast 1,5 Jahre oder so.
Mhm.
Also gut, das ist jetzt auch nicht so lang im Großen und Ganzen, aber...
Aber sozusagen schon... Serie. Ja, das stimmt, ja.
Also auf jeden Fall, finde ich, war ein relativ frischer Start so in die neue Staffel. Ich hatte so den Eindruck, dass ein paar Sachen beginnen, wo man jetzt denkt, auch ja, mal gucken, wohin sich das entwickelt. Also auch Inge und Bernd zum Beispiel. Ich fand es ganz witzig, dass die Mutter so schnell einsichtig war, was diese Impfsache angeht. Also ich glaube, auch das würden wir heute anders wissen, dass jemand, der auch jemand, der nicht geimpft war und dann einen schweren Corona-Verlauf hatte zum Beispiel, dann hinterher sagt, ja, ja, aber mit der Impfung, das ist trotzdem Quatsch und so. Aber gut, für den Zweck des Films, also so, dass man sagt, die Figur entwickelt sich von einer Charaktereigenschaft in eine andere, war es okay. Hatzfeld kommt mir jetzt fast ein bisschen vor wie so ein, jetzt ein guter, also ein Good Guy. Ich glaube, der hat so seine bösen Szenen erstmal hinter sich. Mal gucken, ob das dabei bleibt. Ja, wie gesagt, Inge und Bernd, glaube ich, oder ich finde alte Figuren, und damit meine ich jetzt nicht alte, die wir schon lange kennen, sondern tatsächlich ein bisschen ältere, lebenserfahrene Figuren, eigentlich immer einen schönen Farbtupfer für eine Serie. Also mir gefällt es grundsätzlich, wenn solche Figuren dabei sind. Auch wenn die Gründe dafür, warum sie zurück sind, jetzt mal wieder ziemlich lustig sind. Und ich hoffe so ein bisschen, die werden mehr werden als Marmelade kochen und Regale bauen, sondern dass es auch irgendwie ein paar Storys mit denen gibt. Janik. Ich habe so überlegt, also in der Folge, wenn man jetzt nur die Folge sieht, scheinen die beiden ja ein ganz gutes Paar zu sein. Sie sind lieb zueinander, sie scheinen irgendwie auf Augenhöhe zu sein und so. Dennoch ist die Geschichte, wenn irgendjemand Clara und Janik mal beim Lagerfeuer fragt, wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? Trotzdem immer noch die, ja, wisst ihr, Janik war sich zu cool, um Essen in der Schule zu essen, deswegen hat er sich Pizza bestellt, dann hat er mich später fast geschwängert, dann hat er mir Drogen angeboten und jetzt hat er das Abi nicht geschafft und ist jetzt auf der Berufsschule, aber er hat einen coolen Wartburg. Also das ist einfach immer die Origin-Story von Janik. Und deswegen wird es einfach dabei bleiben, dass Clara diesen Sonderdame kriegt. Aber gut, vielleicht erzieht sie ihn sich noch.
Ja, ja, vor allem ja auch gut. Ja, ich helfe dir, wenn du mir einen Song widmest. Also sozusagen der Mann, der wirklich, also er ist auf jeden Fall einer, der von dem die, wir wissen, also keine Ahnung, ob es Lauri und Sabrina ist jetzt so ein bisschen dann natürlich raus, aber an Lauris Stelle kam, wenn Lauri eine gute ist, würde sie ihm auch teilweise von ihm abraten oder auf die Gefahren aufmerksam machen. Ja. Und er ist halt, dadurch, dass man die Färbung hat, wirkt er jetzt auch unsympathisch und man findet seine Bestätigung auch darin. Sonst hätte man vielleicht jetzt in dem heutigen Verhalten, finde ich, gesagt, okay, es ist irgendwie neutral, aber ich sag mal, er ist auf keinen Fall der. Es gab doch mal diese Szene mit, wie Anke zuerst mal in der Küche war, beim Essen dabei war mit Peewee und wo sie sagt, ja, ich möchte schnell mein eigenes Geld verdienen und dies, das. Und dann sagte Christian doch, daran solltest du dir mal ein Vorbild nehmen. Dieser Satz würde in Bezug auf Janik never ever fallen.
Ja, fiel jetzt gerade ein, wo du meintest, er hilft ihr, wenn sie einen Song für ihn schreibt, und jetzt ist er im Grunde so ähnlich, ne? Er hilft mit der Marmelade, wenn sie nur in der Schürze bekleidet, für ihn strippt quasi.
Genau, das meine ich. Er guckt immer so ein bisschen auf seinen Vorteil. Er guckt immer so ein bisschen das, was finde ich eigentlich daran so cool, geil an der ganzen Sache. Und ist irgendwie, er wirkt nie so rein sympathisch sozusagen. Ja. Er hat immer so ein bisschen was ganz leichtes.
Sie nennt ihn ja auch, glaube ich, einmal gönnerhaft an einer Stelle so.
Stimmt. Ja. Genau.
Ja, aber erstmal bin ich doch interessiert daran, die nächsten Folgen der 7. Staffel zu sehen. Ja, was sagst du? Hast du noch was hinzuzufügen?
Nicht besonders viel. Mit Lisa, das haben wir besprochen. Ich fand diese Krankheit von dem Herr Busch total unheimlich. Mhm. So gerade diese Autoimmungeschichten, wenn so Geschichten am Auge sind, das finde ich immer sehr unheimlich. Mhm. Das ist so eine Geschichte, die mir irgendwie leid getan hat, die so ein bisschen den, wie sagt man, wenn man Angst vor Krankheiten hat, den
nicht Neurotiker, sondern den Hypochonder.
Genau, die so ein bisschen den Hypochonder in mir wachgerufen hat. ansonsten ist es so, dass ich sag mal so, ich fände es cool, wenn es jetzt so ist, es sind ja so ein paar Sachen, ich fände es cool, wenn wir jetzt die Kinder in ihrer Entwicklung genau verfolgen. Also wenn es jetzt nicht nur so eine Praxisnummer irgendwie wird. Also ich finde sowohl bei Clara, bei der ja irgendwie diese Sache eigenständig werden, auch Entscheidungen treffen, erwachsen werden, irgendwie, ich sehe sie auch jetzt noch nicht in dieser Praxis Kleist. Also, dass man die da irgendwie mit reinbaut, das würde auch noch nicht funktionieren. Also da bin ich mal, da finde ich, sind sie jetzt sozusagen gefordert, was Gutes zu tun. Clara könnte ganz leicht sowas Antagonistisches bekommen jetzt, dass sie so ein bisschen zum Problemfall der Familie wird oder sowas. Also, dass man nicht so richtig weiß. Also ich finde, es deutet so darauf hin, fände ich. Und ich fände es ja auch cool, wenn wir noch ein bisschen mehr jetzt über Paul erfahren. Also wenn das mit Nina, dass das geklappt hat, dass Nina überlebt sozusagen. Was haben die beiden jetzt eigentlich für ein Verhältnis? Hat Paul vielleicht wirklich seine erste Freundin gerade oder wie ist denn das? Und dass wir vielleicht über ihn mehr erfahren, als er wurde ja schon über Staffeln hinweg so ein bisschen mit Mobbing und sowas, war ja sowohl bei Jürgen König als auch bei der Figur davor ein Thema. Und da finde ich es cool, wenn man jetzt irgendwie einen neuen Strang mit ihm aufmacht, wo er nicht so ein Nerd ist oder sonst was. Bin ich mal gespannt, wie es dazu kommt. Aber ja, insgesamt zufrieden. Ich habe die damals gerne geguckt, ich habe sie jetzt gerne nach.
Ja, das mit Clara finde ich sehr interessant, weil sie ja eigentlich immer schon ein bisschen so dieser, wie sagt man, Nestflüchter oder so war.
Nesthäkchen?
Ja, also so, die halt dann irgendwie in diese Schweinefabrik einbricht. Ach so, ja, und so. Stimmt. Oder dann eben jetzt dann in der anderen Staffel mit Drogen oder mit unverhütetem Verkehr und jetzt eben feiert die ganze Nacht.
Stimmt, und so. Muss überhaupt um die Schulen ums Abi kämpfen, wohingegen bei Paul die Einsen nur so durchlaufen und der Rest so krasse Mediziner sind und so. Ja. Also, ja.
Genau, sie verhandelt mit Christian um eine 4 minus oder eine 4, glatt 4 im Matheunterricht und so. Genau,
schlägt als erstes eine Note vor, mit der sie durchgefallen
ist. Ja. Genau. Wer ist denn auch durchgefallen und kriegt in dieser Folge den Sushi-Loshi-Dahlmann von uns?
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Wir bleiben bei unseren alten Traditionen, das ist auch am wichtigsten.
Ja.
Er geht an Clara, wo wir dabei sind. Und an Paul und an Christian, an alle drei.
Alle drei?
Ja, alle drei kriegen ihn.
Also Christian, Paul und Clara.
Genau.
Okay, ich schreibe auf.
Nämlich für den bescheuertsten Putzplan, den ich hier gesehen habe. So, ich weiß nicht, ob du dir auf den Putzplan ein bisschen genauer geachtet hast. Es wird am Anfang Putzplan eingeblendet und der ist immer mit sozusagen mit diesen... warum habe ich heute so Wortfindungsstörungen? Habe ich irgendwie...
warum habe ich heute so Dings, so, genau. So wie nennt man das, mit den Wörtern?
Dazu der alte Witz, Papa, was ist ein Vakuum? Ich hab's im Kopf, aber mir fällt's gerade nicht ein. sie schieben auf jeden Fall sozusagen immer die Aufgaben hin und her, also es ist sozusagen, jeder bekommt immer eine Aufgabe und die vier Aufgabenbereiche, die immer hin und her geswitcht werden, sind... sind Fegen, Bad, Spülmaschine und Müll. Also jeweils durch ein Symbol gekennzeichnet. Diese Aufgabenteilung ist Bullshit und Schwachsinn. Weil, also und man merkt ja auch, es kommt sofort zum Problem. Clara sagt ja irgendwie, wäre cool, wenn hier mal jemand einkaufen geht. Ja, wäre auch cool, wenn jemand den Briefkasten rausholt. Ja. Und ich möchte kurz nur formulieren, wie man es machen müsste. Es gibt Aufgaben, die fallen einfach im Alltag an. So, und dazu gehört Spülmaschine ausräumen, Müll wegbringen, wenn er voll ist, Wäsche machen, Briefkasten rausnehmen und einkaufen, einfach immer, wenn es anfällt. Ja. Ich kann ja nicht sagen, gut, die Spülmaschine ist voll. Na, ich warte mal ein paar Stunden, bis das jemand anmacht. Und dann, genau, und dann ist der ja dran. Genau, also Spülmaschine ist voll, dann mache ich Tab rein, zack, waschen und danach, wenn ich komme und da ist es halt gerade nichts, dann räume ich sie wieder, also und sie ist fertig. So, und dann gibt's die Aufgabe Fegen und Putzen und die fällt halt gerade in so einem großen Haushalt an für Küche, Bad und für Restliches meinetwegen und dann jeder für sein Zimmer oder sowas. So, aber so wie die es machen, ist es einfach Bullshit und gar keine, also du bist dieses Mal dran mit Briefkasten ausräumen. Nee, wenn ich zurück nach Hause komme, kurz Briefkasten auf, zack, raus.
Ja, das Problem ist ja, glaube ich, auch, dass wir Briefkasten ausräumen nicht im Putzplan haben.
Also, genau.
Ich glaube, Christian kommt rein und sagt, Briefkasten war voll und dann sagt sie, ja, wir müssen das mal aufnehmen in unseren Putzplan. Genauso umgekehrt, wo Paul saugt und Christian kommt und sagt, kannst du mir helfen, den Tisch decken? Ja, aber ich habe Saugdienst.
Also. Genau, Planänderung, ja. Sagt er dann. Genau, also es sind Aufgaben, die nötig wären, stehen nicht drauf. und sie werden auch, es wird einfach insgesamt falsch aufgeteilt. Von daher, die drei machen eine komische Haushaltsregelung.
Ja, es scheint ja auch noch relativ neu zu sein, weil sich ganz grundlegende Sachen wie Briefkasten lernen noch nicht etabliert haben in diesem Putzplan.
Was aber auch wiederum lustig ist, weil jetzt sind sie ja schon wirklich seit mehr als einem Jahr für sich. Also irgendwann müssen sie auf die Idee gekommen sein. Vielleicht ist das der alte Johannessatz, Inge kommt doch gleich. Ja. Der scheint ja auch, vielleicht hat er auf den gehofft.
Genau. Also mein Dahlmann geht ja erstmal an Clara für die für Yannick, also der Sonderdahlmann. Und dann geht er auch noch, ich weiß den Namen leider nicht mehr, der wird genannt an den Herrn am Telefon.
Herr Kulczak oder irgendwie
sowas. Irgendwie so, müsst ihr jetzt nochmal gucken, der in Weimar ist. Und vor allem für eine ganz spezifische Sache. Also die Situation ist ja, dass Nora irgendwie telefoniert hat und ein Zimmer für Christian für den Ärztekongress gebucht hat. Und dann kriegt sie einen Anruf von dem, und ich glaube, das ist irgendein Hotelmitarbeiter oder so, der dann sagt, das Zimmer ist nicht verfügbar, mit Verweis auf den Ärztekongress. Was ich genauso lustig finde, wie als ich in Frankfurt war im Juni. Mhm. Und dann da stand Fußball-EM, es fallen Bahnen aus. Wo ich dann denke, naja gut, man könnte ja auch mehr Bahnen machen, weil Fußball-EM ist. Aber nein, man kann natürlich auch sagen, es fallen Bahnen aus, weil Fußball-EM ist. Und dann hat Nora einen Text, einen Satz, und der Satz ist, und der lässt vor allem, Moment, ich muss es ein bisschen sortieren, dieser Text, den sie hat, der lässt auf einen Satz von ihm deuten, der kriegt den Dahlmann. Und zwar der Text von ihr ist, nein, sie lassen sich was einfallen. Und das bedeutet also, da ruft jemand an und sagt, ja, Hotelzimmer ist nicht verfügbar, hier ist ein Ärztekongress, lassen sie sich was einfallen. Und das finde ich so Hammer, das ist wirklich so deswegen, also der Herr aus Weimar, der von Nora zur Sau gemacht wird, der kriegt den Dahlmann.
Ja, zu Recht, ja, ich habe auch über den nachgedacht und finde, ja, vollkommen berechtigt, also es ist so absurd, von daher, es ist schon sehr berechtigt, wie sie mit ihm umgeht, dass sie da ordentlich gegenpowert, ja.
Die nächste Folge von Familie Dr. Kleist ist die Folge 2 der 7. Staffel und heißt Freunde oder mehr. Michael hat Christian für die Nachfolge von Lisa eine Ärztin empfohlen, die er noch aus Studienzeiten kennt. Christian lädt sie zum Vorstellungsgespräch ein und erlebt eine freudige Überraschung. Es ist die Frau, mit der er während des Kongresses in Weimar eine leidenschaftliche Nacht verbracht hat. Zugleich muss Christian bei 2 Patienten Überzeugungsarbeit leisten, sich behandeln zu lassen. Aber ist es eine freudige Überraschung? Du hast eine Person, mit der du irgendwie so eine Hotelnacht verbracht, dass es noch nicht ganz klar war, es einmal oder wird es für immer sein oder für länger sein. Und dann am nächsten Tag oder so ist sie auf einmal als Vorstellungspartner. Ach, ich würde gerne mit ihnen zusammenarbeiten. Und du weißt, okay, es wird jetzt einfach die Entscheidung so beschleunigen. Man sieht sich jeden Tag.
Ja, es ist eigentlich unlogisch.
Oder andersrum, du hast eine leidenschaftliche Hotelnacht mit einem mysteriösen, also sagen wir in deinem Fall, mit einer mysteriösen Dame und hast am nächsten Tag ein Vorstellungsgespräch, kommst rein und auf einmal ist diese Dame und sagt, ach, sie sind es.
Ja, das stimmt. Für sie ist es eigentlich viel blöder, weil er ja auch ein bisschen in so einer blöden Machtposition ist, wo sich da irgendwie, es ist irgendwie unangenehm. Das stimmt. Es ist auf jeden Fall bestimmt nicht nur eine freudige Überraschung.
Ja, also vielleicht für ihn eine freudige, aber für sie, mal gucken.
Oh, das wäre natürlich sehr hart. wie schön, dass wir uns wiedersehen. Ja,
in der Tat. Ich würde hier sehr gerne anfangen. Ja, wir werden es sehen in der nächsten Folge.
Genau.
Die auch nächste Woche wieder Donnerstag kommt. Auch wieder vermutlich um 8 Uhr, wenn ich nicht den Upload vergesse. Und mal gucken. Ich glaube, könnte sein, wir sitzen hier noch ein, zwei Mal zusammen. Aber wahrscheinlich in dem Moment, wo wir es erwarten, klappt es dann nicht.
Das stimmt.
Also mal gucken, ob das nächste Mal auch wieder klappt.
Die Frage Freunde oder mehr in der nächsten Folge. Wir sind mehr, wir sind Freunde und Podcaster.
Gemeinsam. Freunde und mehr.
Und genau.
Gut.
Vielen Dank. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis nächste Woche Donnerstag. 8 Uhr, Punkt. 8 Uhr bitte vor den entsprechenden Geräten sein. Nein, natürlich auch sonst.
Vielleicht auch 5 vor 8 schon.
Ja, genau, sicher, sicher. Passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao, schöne Woche.
Und das mit dem Impfen, das ist nicht so wichtig.